Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung mit Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir beschäftigen uns heute mit der Zwischenbilanz von Schwarz-Rot nach ungefähr 70 Tagen. Das Parlament geht in die Sommerpause nach dieser Woche. Heute ist Mittwoch. Friedrich Merz hat gerade in der Generaldebatte gesprochen und er hat aber schon im Februar, glaube ich, angekündigt, dass die Bürger schon im Sommer merken würden, dass ein frischer Wind durch Deutschland weht. Darüber wollen wir heute sprechen. Was ist Schwarz-Rot? Ist es das Reformbündnis, das angekündigt wurde? Ist es das letzte Aufgebot gegen einstürzende Brandmauern? Oder, wenn man die Migrationspolitik anguckt, vielleicht die deutsche Variante einer rechten Regierung? Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Stefan Reinecke. Ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und bin dort zuständig vor allem für die SPD. Und bei mir sind heute
Barbara Dribusch, zuständig für Sozialpolitik.
Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro der Taz und beschäftige mich auch mit der SPD und mit dem Kanzleramt.
Und Pauline Jeckels, ich bin in der Meinungsredaktion und habe vorher 2 Jahre parlamentarische Berichterstattung bei ND gemacht mit Fokus auf deutsche Nahostpolitik.
Gut, schön, dass ihr da seid. Also wie gesagt, Merz hat ja schon früh angekündigt, dass man die segensreichen Wirkungen seiner Kanzlerschaft schon bald genießen wird, nämlich im Sommer. Weil es wieder aufwärts geht, merkt ihr schon irgendwas von diesem Aufwärtstrend in Deutschland? Vielleicht eine ganz kurze Einschätzung am Anfang.
Na, ich merke eigentlich was vor allen Dingen in den Narrativen. Also so stark, wie derzeit gegen Minderheiten gehetzt wird und auch gegen Migranten. Und dass das auch mit wenig Gegenwehr sozusagen passieren kann, das ist schon ungewöhnlich. Das war früher nicht so.
Das hat man heute auch in der Haushaltsdebatte gemerkt. Also man muss sich erstmal dran gewöhnen, also in der Generaldebatte, dass die AfD den Aufschlag macht und 30 Minuten sprechen darf und 2 Drittel davon also ungebremst gegen Migrantinnen und Migranten hetzt und das quasi auch fast ohne Gegenwehr. Der Bundeskanzler hat darauf geantwortet. Es werden ja immer Umfragen zitiert, wonach die wirtschaftliche, also wonach die Zuversicht steigt bei Unternehmen. Man merkt bei Unternehmen auch, also die Regierung bekommt sehr viel Lob. Und wenn man es demoskopisch dann erfasst, dann kann man sagen, also die AfD ist unverändert stark, was wahrscheinlich auch mit dem rechten Diskurs zu tun hat. Die Union ist ein bisschen nach oben gegangen und Merz-Werte auch.
Und in Sachen Außenpolitik kann man von einem frischen Wind ehrlich gesagt noch nicht so richtig reden. Das Einzige, was auffällt, ist vielleicht die Performance von Merz, die auch viel gelobt wird, aber ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht so außergewöhnlich ist. Ein richtigen Wandel, der lässt sich nicht erkennen, aber darüber sprechen wir später.
Genau, darüber sprechen wir später und ich würde vorschlagen, wir fangen mit Migration an. Das ist ja ein Ziel von Merz, von der Union gewesen, also diese Migrationsfrage zu lösen, dann einen neuen, ganz harten Kurs zu fahren, was Dobrindt ja auch tut. Zurückweisungen an Grenzen. Im ersten Halbjahr sind die Zahl der Asylanträge um 40% oder so gesunken im Vergleich zu 2024. Sie sind niedriger als in Frankreich und Spanien. Also Dobrindt klopft sich auf die Schulter. Das dürfte eher noch mit der Ampel zu tun haben, aber sagt mal so eine Einschätzung. Also ihr habt jetzt gesagt, das Klima gegenüber Migranten, Ausländern hat sich verändert. Ist das vielleicht dreckig, aber nötig, was Dobrindt und Schwarz-Rot macht?
Naja, es ist ja, du spielst wahrscheinlich auf die Grenzkontrollen an. Also besonders an der Grenze zu Polen ist ja Bundespolizei im Einsatz, um angeblich Schlepper zu kontrollieren. Also laut Zahlen aus der Regierung sind seit 8.500 Menschen da auch zurückgewiesen worden, davon 130 mit Asylgesuch. 130. Also man hat ja angekündigt, man will jetzt Menschen auch mit Asylgesuch in größerem Maße zurückweisen. 130 bei einem Einsatz von 14.000 Bundespolizisten ist eher überschaubar. Diese ganze Asylpolitik ist natürlich vor allen Dingen Symbolpolitik. Das wird auch immer wieder bemängelt. Denn wenn man wirklich verhindern will, und das ist ja das Ziel, dass weniger Menschen auf illegalen Weg einreisen, dann muss man vor allen Dingen das Augenmerk auf die Außengrenzen legen. Also man muss gucken, dass man den nicht innerhalb des Schengen-Raums kontrolliert. Also Polen kontrolliert ja jetzt zurück. Also man schiebt die Leute quasi hin und her. Aber eigentlich müsste der Fokus viel stärker auf den Außengrenzen liegen. Und das passiert ja vor allen Dingen im Rahmen des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Also ist da viel Symbolpolitik, die zudem viel kollaterale Schäden anrichtet, weil ein Ziel von Merz war es ja auch, das Verhältnis zu den europäischen Nachbarn zu verbessern. Und da hat man gerade jetzt Polen massiv verärgert. Und das ist ja auch im Ton spürbar.
Lass uns nochmal bei der Migration kurz bleiben. Also das ist ein Effekt sozusagen. Außengrenzen ist wichtig. Das ist ein Effekt von diesen sehr umstrittenen, to say the least, Abkommen der EU mit diesen Maghreb-Staaten. Weil da mit massiver Gewalt die Fluchtrouten unterbunden werden. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Effekt, wenn man sich diese Zahlen anguckt. Es gibt aber jetzt von Dobrindt ja doch Maßnahmen, zum Beispiel der Familiennachzug, die Aussetzung des Familiennachzugs letzte Woche mit weinenden SPD-Abgeordneten. Das andere war die Geschichte mit den Afghanen, also mit diesen afghanischen Hilfskräften, wo es schon die Versprechen gab, dass sie kommen dürfen. Also es gibt sozusagen ja doch eine ganz harte Linie. Und wie ist so die generelle Einschätzung von euch, von dieser Politik?
Also ich glaube, es gibt hier zwei Elemente. Du hast ja schon, Anna, erwähnt, den symbolischen Aspekt davon, der sehr wichtig ist. Warum braucht es für Merz diesen symbolischen Aspekt? Natürlich hat er Wahlkampf gemacht mit diesem Thema Migrationsbegrenzung. Das war ja eigentlich das zentrale Wahlkampfthema. Und der Raum zwischen der Ampelpolitik, die schon sehr weit gegangen ist, also auch unter der Innenministerin Faeser wurden ja schon Maßnahmen eingeleitet, wie zum Beispiel die Kontrollen an den Grenzen, eben immer nur für 6 Monate, das wurde immer erweitert. Jetzt muss man quasi symbolisch einen Schritt weitergehen. Der Schritt weiter ist zu sagen, wir schieben auch zurück. Wir machen diese Zurückweisung an den Außengrenzen auch von Leuten, die sagen, sie suchen Asyl, was ja jetzt laut einem Gericht zumindest nicht rechtmäßig ist. Und da ist einfach der Raum zwischen dem, was die Ampel gemacht hat und dem, was die AfD fordert, gar nicht mehr so groß. Damit will ich das nicht entschuldigen. Die Personen, die darunter am meisten leiden, es gibt natürlich den politischen Kollateralschaden, aber mit Polen und den Nachbarländern, aber die Personen, die natürlich darunter am meisten leiden, sind die MigrantInnen, die hier Schutz suchen wollen.
Also ich würde sagen, dass es schon dem Willen vieler Wähler entspricht, die Fluchtmigration zu begrenzen. Und das ist eindeutig so. Und es geht darum, dass da Deutschland sich auch in einem Wettbewerb nach unten befindet. Das sieht man bei den Ukrainern. Man möchte nicht mehr das attraktivste Zielland in Europa sein für Geflüchtete. Der Familiennachzug ist da nur ein Beispiel. Und bei den Ukrainern ist es so, dass das Bürgergeld ja in der Tat immer auch ein Argument war, was für Deutschland sprach als Zielland. Dagegen spricht die komplizierte Sprache, die wir haben, und die Unterkunft in Massenunterkünften. Also es gingen ja auch viele Ukrainer im Übrigen wieder, das wird immer unterschlagen. Und das ist die Politik jetzt, die Dobrindt da auch macht, das Signal, was er austeilt. Und ich glaube, dass es viele Wähler gibt, die das genau richtig finden. Ich wollte noch was sagen zu dem Familiennachzug. Das zeigt aber, in welche Grausamkeit der Diskurs gehen kann. Man hätte ja bei den subsidiär Geflüchteten sagen können, wir machen jetzt eine Stichtagsregelung. Wer jetzt herkommt, der hat keinen Familiennachzug mehr. Dass man aber das dann für Leute, die schon hier sind, seit 2 Jahren hier arbeiten und jetzt verzweifelt sind, gemacht hat, das zeigt, in welche Grausamkeit eigentlich ein solcher Diskurs abrutschen kann.
Man muss natürlich auch dazu sagen, also wir reden hier über 10.000 pro Jahr ungefähr bei dem Familiennachzug, ne? Also das ist jetzt keine riesengroße Anzahl, sondern es geht, und ich glaube, da triffst du einen wichtigen Punkt, Barbara, dass diese Herzlosigkeit, auch der Widerspruch zu allem, was sozusagen, es gibt ja so ein ganz leise Stimmen aus der Union, die das sagen, also das hat doch mit Familienbild, christlichem Familienbild wirklich nichts zu tun. Aber die sind sehr leise, diese Stimmen.
Na, vor allen Dingen macht man ja legale Fluchtwege zu. Also wenn man sagt, man möchte illegale Migration bekämpfen und was man derzeit macht, ist vor allen Dingen legale Migration begrenzen, indem man eben die freiwilligen Bundesaufnahmeprogramme beendet, wo ja Leute vorsortiert und sicherheitsüberprüft sind und sagt, nee, die möchte man lieber nicht im Land haben, dafür sprechen wir lieber mit den Taliban. Und wie gesagt, den Familiennachzug aussetzt oder begrenzt für zwei Jahre, das ist natürlich irgendwie widersinnig. Also es ist viel Symbolpolitik, die am Ende wenig bringt, wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht, die gesagt haben, wir wollen illegale Einreisen verhindern, also beziehungsweise unterbinden, also die ganz harte Grenzkontrollen eingeführt haben, Beispiel Italien, Beispiel Österreich. Das Irre ist, dass die Zahl der illegalen Migranten in dieser Zeit eher gestiegen ist. Also man wird das Problem nicht auf diese Weise lösen, wenn man sagt, die Zahlen gehen zurück. Da muss man gucken, was sind eigentlich die Ursachen. Eine Ursache ist auch, dass sich natürlich, also Hauptgruppe neben den Ukrainern waren noch immer die Menschen aus Syrien, die nach Deutschland gekommen sind. Und die Lage in Syrien hat sich natürlich verändert mit dem Sturz des Assad-Regimes. Und viele Menschen, die sich vorher auf den Weg gemacht haben, sehen jetzt natürlich auch eine Möglichkeit, vielleicht wieder in ihr Land zurückzukehren, beziehungsweise dort wieder ansässig zu werden.
Ja, Pauline, du, eine nochmal Advocatus Diaboli, muss ich nochmal kurz machen. Also du hast darauf hingewiesen, Anna, dass diese Abschottungspolitik teilweise nicht erfolgreich war, das ist richtig, aber ich würde trotzdem die Frage stellen, was Deutschland jetzt macht, ist im Grunde ein Nachvollzug, was global passiert, was in den USA ganz massiv mit massiver Gewalt passiert, das wissen wir, was in der EU, der Diskurs seit 10 Jahren ist im Grunde genommen, und Deutschland ist gewissermaßen das letzte Land, das das jetzt auch macht. Wir haben das in Dänemark, wir haben es in fast allen Nachbarländern, ähnliche Organisationen, und ich glaube, diesen Hintergrund, den muss man nochmal beleuchten.
Und ich meine, vielleicht gehe ich auch darauf ein, was du sagst. Was wir sehen, ist ja auch eigentlich eine Weiterführung der Ampel-Migrationspolitik, an manchen Stellen noch ein bisschen extremer, wie gesagt, mit den Zurückweisungen an den Grenzen zum Beispiel. Aber das ist natürlich auch eine ökonomische Frage. Also man will sich jetzt quasi rausnehmen, dass man sagt, wir wollen Fachkräfte unbedingt, die wirbt man auch weiter an. Da gibt es weiter Versuche mit Drittstaaten, Fachkräfteanwerbungsprogramme aufzusetzen und weiterzuführen. Und auf der anderen Seite will man sich eben einfach aussuchen, wer hierher kommt. Also unter denjenigen, die jetzt aus Schutzgründen herkommen, gibt es natürlich mehr Leute, die am Ende im Sozialsystem landen, als wenn man über Fachkräfteanwerbung, wo ja auch bestimmte Bedingungen drin sind, dass sie hier arbeiten müssen, dass sie nicht im Sozialsystem, also das ist Migration, MigrantInnen als verfügbare Masse, die die deutsche Wirtschaft braucht oder eben nicht braucht. Und das haben wir auch schon bei der Ampel gesehen. Und das ist natürlich weltweit, wollen Staaten so agieren.
Kann ich noch was zu diesem, dass Deutschland hier sozusagen nachvollzieht, was andere Staaten schon vorgemacht haben, ist natürlich Ausdruck dieser weltweiten Diskursverschiebung. Also der Fokus liegt darauf, Migration möglichst zu verhindern, indem man, also das ist sozusagen die Folie dieser Erzählung ist, Menschen migrieren, weil die Zielländer so attraktiv sind. Also die Rede von dem Pull-Faktor. Nicht, weil es in ihrer Heimat Krieg und Hunger und Dürre gibt, sondern weil es attraktiv ist, in Deutschland von 441 Euro Regelsatz im Asylbewerberleistungsgesetz zu leben. Und dieser Diskurs hat sich vollständig durchgesetzt. Deshalb ist sozusagen der Ansatz, wir machen unser Land so unattraktiv wie möglich, damit ihr überhaupt nicht daran denkt, zu uns zu kommen. Und es geht eben nicht mehr darum, Fluchtursachen zu bekämpfen. Das ist völlig in den Hintergrund gerückt. Das war sozusagen, also sieht man auch, Stichwort Haushalt, am Etat des Entwicklungsministeriums, das ist das Ministerium, was in Deutschland am meisten jetzt sparen muss. Also die büßen quasi 10% ihres Etats ein. Und das ist sozusagen, diese Migrationspolitik ist Ausdruck dieser weltweiten Diskursverschiebung nach rechts.
Und man muss auch nochmal ganz klar sagen, man kündigt damit ein Agreement auf, das nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, das Recht auf Asyl. Man sagt jetzt im Prinzip, dieses Recht auf Asyl ist uns jetzt egal, deutsche, wirtschaftliche, nationale Interessen, politische Interessen gehen vor.
Also wir haben ein Ressortiment, Anna, ich glaube, du hast es am Anfang schon erwähnt, es gibt natürlich mehr so ein, oder Barbara, so einen xenophoben Diskurs gegenüber Migranten, Nicht-Deutschen. Das muss man, glaube ich, feststellen. Der wird auch stärker als bei der Ampel, glaube ich, von der Regierung oder von Einzelnen in der Regierung befördert. Und das eine ist sozusagen der Migrant als irgendwie gewissermaßen eine Art Feindbild in Anführungsstrichen. Das andere ist der faule Bürgergeldempfänger für die Union zumindest, ja. Und das, da gibt's ja auch diesen Link, also dass die Union zum Beispiel argumentiert und sagt, da sind zu viele Syrer, zu viele Afghanen im Bürgergeld. Das müssen wir ändern, wir müssen sparen, und zwar beim Bürgergeld sparen. Wie siehst du das, Barbara?
Naja, diese Sparvorgaben, dass sie da sagen, 1,5 Milliarden im nächsten Jahr und dann über 3 Milliarden im Jahr drauf, weiß eigentlich kein Mensch, woher diese Einsparungen kommen sollen, weil du kannst ja nicht beim Regelsatz einfach kürzen. Und nur bei der Karenzzeit jetzt beim Vermögen, dass man sagt, diese hohen Freigrenzen beim Vermögen, die schaffen wir ab, das bringt nichts, weil so viele Leute mit hohem Vermögen sind gar nicht ins Bürgergeld gegangen. Und man darf hier nicht vergessen, der entscheidende Satz war, als die AfD diese Anfrage machte und dann kam raus, 47% der Bürgergeldempfänger sind Ausländer. Das heißt, es sind ja gar keine Wähler. Ach, dann können wir ja. Ne? Das heißt, es hat sich jetzt da auch auf diese Bürgergeldempfänger kapriziert. Die sozialen Probleme, die wir haben in Kranke, Pflege, Rente, die mit Migranten ziemlich wenig zu tun haben, die außer dass Migranten in der Pflege ganz wichtig sind. Also die haben sich jetzt aufs Bürgergeld eben da verschoben. Und, das ist noch wichtig zu sagen, diese Unwilligkeitsdiskurs. Also bei den Ukrainern und bei den Syrern, wenn man mit Leuten redet, da ist das Problem am Arbeitsmarkt, ist die Sprache in erster Linie. Bei den Ukrainern ist es die Kinderbetreuung, weil die wohnen dann in Unterkünften außerhalb und so weiter. Also da passt der Unwilligkeitsdiskurs, so Florida Roll früher, diese Sozialempfänger, die sich's gemütlich machen, die passt, das passt da gar nicht. Ne? Trotzdem wird das Narrativ jetzt benutzt.
Mhm. Ich meine, da ist ja interessant jetzt bei der schwarz-roten Regierung, dass jetzt Bärbel Baas Arbeitsministerin ist und zuständig für Bürgergeld und Reformen, die es da geben soll. Wie gesagt, die Union ist sehr pushy, was Spahn angeht. Bärbel Baas ist jetzt so, seit sie SPD-Vorsitzende ist, so eine Schlüsselfigur für die SPD, neben Klingbeil mit diesem guten Wahlergebnis. Anna, was siehst du denn da für Spielräume für Baas? Also muss die gewissermaßen, was ist ihre Rolle? Was kann sie da tun? Oder geht es nur um so ein Verteidigen gegen diese Angriffe der Union?
Naja, es wird auch schon von der SPD erwartet, dass sie stärker differenziert oder dass das Bürgergeld quasi zielgenauer ist auf diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen und dass diejenigen, die in den Arbeitsmarkt integriert werden, tatsächlich oder integriert werden sollen, tatsächlich auch stärker integriert werden. Also man darf nicht vergessen, dass das Bürgergeld auch in der SPD an der Basis und in der Wählerschaft nicht sonderlich beliebt war. Und da muss man jetzt über das bloße Ressentiment hinaus, man könnte da einfach Milliarden sparen, indem man den Leuten androht, wenn ihr nicht spurt, dann werdet ihr eben sanktioniert, muss man eben einen sauberen Gesetzentwurf vorlegen, der eben beiden Anforderungen gerecht wird. Und Barbara hat es ja schon gesagt, die Suggestion, dass da Milliarden gespart werden könnten, die ist so nicht zutreffend. Wer Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren will, das sind ja auch viele Leute, die haben mehrfache Probleme. Entweder gerade unter den Langzeitarbeitslosen, die kennen die Zahlen da besser, da sind viele ohne Schule oder ohne Berufsabschluss.
Mit krank auch, gesundheitlich
krank. Großartig. Auch Leute, die Angehörige pflegen. Ja, also das und da geht es natürlich darum, dass sie eine passgenaue Begleitung brauchen, dass sie qualifiziert werden müssen, dass sie fit gemacht werden. Und das heißt, du musst erstmal investieren in die Arbeitsagenturen. Und das sehen eigentlich alle Fachpolitikerinnen so, selbst aus der Union. Deshalb kannst du nicht einfach sagen, da nehmen wir was weg, sondern man muss gleichzeitig auch was reingeben, wenn man es tatsächlich so machen will, dass es am Ende den Leuten nützt.
Mhm. Wichtiger Punkt ist ja, also Baas ist ja aufgefallen als erstes mit diesem Vorschlag Rente, also Beamte in die Rentenversicherung mit reinzunehmen, wo die Union erstmal so halb in Ohnmacht gefallen ist. Und das Gleiche, das Zweite war, dass sie gesagt hat, gewürdet hat, ja, da gibt's mafiotische Strukturen, die Bürgergeld abgreifen, dagegen müssen wir vorgehen. Also auf der einen Seite sozusagen diesen, ja, in Bezug auf Gleichheit so ein Thema aufgemacht und auf der anderen Seite aber auch so Härte zeigen. Wie ist das denn jetzt mit Rente? Da gibt es ja eine Kommission. Erwartet ihr da irgendwas? Also Rente ist ja wirklich ein wichtiges Thema. Also diese doch aufwachsenden Kosten für den Bundeshaushalt auch. Ein wirklich riesiges Thema. Also wenn es Rentenreformen gegeben hat, dann hat es die immer nur konsensual gegeben. Mit Union und SPD, wenn ich mich recht entsinne. Also ist das jetzt eine Chance? Passiert da irgendwas oder ist das jetzt irgendwie nur so, wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis?
Also ich glaube, da wird schon was verschoben in die Zukunft, Entscheidungen. Weil Entscheidungen in der Rente sind ja schwierig zu treffen. Also du musst ja dann fragen, wenn du zum Beispiel jetzt kürzt oder die Renten langsamer steigen lässt, dann soll das alle Rentner betreffen oder wollen wir die Rentner mit geringen Ansprüchen ausnehmen? Und das betrifft vor allen Dingen ja Jüngere. Die Rentenreform, denken immer die Leute, in Renten geht's jetzt gut. Aber die Renten hier, die Rentner haben ihre Rente. Und die Reformen wirken alle in die Zukunft rein und Renten kürzen die Renten für Jüngere. Und deswegen ist es eine komplizierte verteilungspolitische Frage und eigentlich ohne andere Verteilungsmechanismen anzusprechen. Das heißt, der Bundeshaushalt wird eben auch noch gespeichert, aus anderen Steuereinnahmen gespeist, die dann bei der Rente eben sozusagen aushelfen. Ohne da einen größeren Verteilungsdiskurs aufzumachen, wird nichts passieren. Das heißt, was passieren wird, wie das auch früher schon so war bei den Rentenreformen, die Probleme schieben sich in die Zukunft, bis sie nicht mehr lösbar sind, bis dann plötzlich irgendwelche Beiträge oder Renten so dramatisch sind und dann kommen diese Rentenreformen. So war es in den 90er Jahren.
Ja, tatsächlich ist das, glaube ich, der größte Posten im Haushalt, der Steuerzuschuss für die Rentenkasse. Das ist über 100 Milliarden Euro. Und aufwachsend auf, ich glaube, 140 Milliarden Euro. Also das ist ein Riesenproblem. Ich sehe eine Chance eigentlich, dass wir eine schwarz-rote Regierung haben. Denn solche Reformen, du hast es gesagt, die wirken weit in die Zukunft hinein. Selbst wenn du sagst, wir wollen Beamte sozusagen in die gesetzliche Rentenkasse irgendwie mit überführen, genauso wie Selbstständige, dann wirkt es ja nicht ad hoc. Das sind Reformen, die wirken in Dekaden, muss man da denken. Also die letzte Rentenreform, die große maßgebliche Rentenreform, das war eine von der SPD angestoßene, die Rente mit 67. Und da sieht man quasi jetzt so langsam die Wirkung. Und da wird's, also ich finde es klug, dass man nicht ad hoc im Koalitionsvertrag gesagt hat, wir machen das so und so, weil da brauchst tatsächlich konsensuale und langfristige Lösungen. Und der große Streit geht ja eigentlich darum, verbreitert man die Basis der Einzahlenden oder müssen die Leute damit leben, dass sie Leistungen gekürzt bekommen, besonders in der gesetzlichen Rente und stärker privat vorsorgen. Und da hat man ja so diese drei Säulen, private, betriebliche Vorsorge und die gesetzliche Rente. Und ich sehe tatsächlich die Chance, dass es gelingt, mit früher sagte man große Koalition, aber mit einer lagerübergreifenden Koalition, weil sie in so einen Kompromiss zu finden, dass man alle drei Säulen stärkt und nicht einseitig an eine Säule die Axt anlegt. Das wäre dann besonders die gesetzliche Rente, die immer wieder.
Naja, insbesondere wenn wir auf die Altersarmutzahlen schauen, wären natürlich Leistungskürzungen total fatal. Also ist die Frage, inwiefern kann man da überhaupt noch sagen, wir nehmen da was zurück?
Ja, man muss aber sagen, dass dieses Rentenniveau von 48% und so weiter, das ist ja sozusagen für alle gleichermaßen, egal ob du eine gute oder eine schlechte Rente hast. Und für diejenigen mit einer kleinen Rente ist das quasi ein Niveau, das eigentlich nicht vor Armut schützt, aber es gibt ja auch Leute, die haben gute Renten. Und ein Vorschlag wäre ja auch, dass man vielleicht innerhalb der Rentnerinnen und Rentner umverteilt. Also, dass da die Renten nicht so stark ansteigen für Leute mit einer guten Rente, dafür stärker für jene mit einer kleinen
aber
Rente.
Aber das ist natürlich die große Frage, ob sowas mit der Union machbar ist. Also, da bedarf es noch einiger Überzeugungsarbeit, würde ich mal ganz vorsichtig vor dem formulieren.
Naja, aber wir haben ja den Nachhaltigkeitsfaktor immer noch in der Rentenformel. Und wenn der ab 2031 dann doch wieder greift, bis dahin ist ja das Rentenniveau gesichert, dann würde das ja bedeuten, dass die Renten sinken. Denn der Altenquotient bleibt ja hoch.
Die musst du kurz vielleicht erklären, den Nachhaltigkeitsfaktor.
Der Nachhaltigkeitsfaktor, ne? Ja, das ist das Verhältnis von erwerbstätigen Einzahlern in die Rente und von Rentnern, bestimmt den Anstieg der Renten. Das heißt, wenn du mehr Rentner hast als Einzahler, also nicht mehr, aber im Verhältnis, sich das verschiebt, dann steigen die Renten weniger stark und dann sinkt das Rentenniveau. Dieser Faktor wurde immer wieder ausgesetzt, der wird politisch manipuliert und der würde ja nach 2031 wieder greifen, nach dem, was jetzt im Koalitionsvertrag steht.
Das hat jetzt die Schwarz-Rot aber erstmal gewissermaßen aufgeschoben. Also die, genau. SPD hat dieses bis 2031, gilt der demografische Faktor quasi nicht, aber dann mal gucken. Ne, das ist so der Stand der Dinge. Wenn wir, also da ist sozusagen, das ist noch offen, um es mal so zu formulieren. Was wir sehen bei Schwarz-Rot, glaube ich, wenn wir uns anschauen, was haben die bis jetzt gemacht? Sind sozusagen die richtigen tektonischen Brüche? Dann ist es natürlich, sind es natürlich die Finanzen. Also das ist schon passiert, schon bevor die Regierung gebildet wurde, passiert. Und wir haben jetzt explodierende Schulden. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ich habe mal nachgeguckt, die Schulden des Bundes werden sich von 2021 auf 2029 verdoppeln, was echt ziemlich viel ist. Also wir waren ja immer dafür die Auflösung der Schuldenbremse Und was sehen wir denn jetzt? Ist das jetzt ein erfreuliches Bild? Haben wir jetzt die Union endlich dazu bekommen, diese Fesselung, Selbstfesselung aufzugeben und jetzt wird alles gut?
Die Frage ist natürlich, wie werden diese Schulden verteilt? Also dieses 500-Milliarden-Paket haben wir auf der einen Seite für Infrastruktur, auf der anderen Seite haben wir natürlich unbegrenzte Möglichkeiten, Schulden aufzunehmen für Militär. Das war auch notwendig, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, warum. Natürlich, weil es eine Vorgabe von Trump gab, da auf 5% NATO-Ausgaben hochzugehen. Und die Frage ist, kommt das wirklich bei den Leuten an? Jetzt sehen wir aber sehr, sehr viele Dinge, auf die man sich geeinigt hat in der Koalition, stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Und ich glaube, hier ist es wichtig, nochmal auf die größeren Zusammenhänge, warum an so vielen Ecken jetzt gespart werden muss. In der Entwicklung, im sozialen Bereich, im Bereich Migration, Geflüchtete. Man hat auf der einen Seite jetzt diese Riesenschulden, die man aufnehmen will für das Militär. Um da so ein bisschen die Zinslast auszugleichen, hat man dieses 500 Milliarden Infrastrukturpaket. Aber das reicht noch nicht aus. Also das bedeutet natürlich auf Dauer, darauf ist Merz gerade eben in seiner Rede auch eingegangen, eine Mehrbelastung auch für den Haushalt, weil man diese Zinslast natürlich tragen muss. Das heißt, an anderer Ecke muss gespart werden. Wir wollen die Wirtschaft ankurbeln, wir wollen mehr Militär und dann muss irgendwo gespart werden. Und da spart man, da guckt man dann natürlich in den Bereich Soziales dort, wo der Widerstand auch gar nicht so groß ist.
Man hat jetzt eine Rekordverschuldung, das ist richtig. Also es sind über 80 Milliarden Euro, die allein im Haushalt sozusagen aus Krediten kommen. Also 500 Milliarden sind die Ausgaben insgesamt, 80 Milliarden davon aus Krediten. Das klingt beunruhigend. Ja, also das ist ja, sind ja über, ich glaube, die Schuldenlast, die Verschuldung des Bundes steigt auf 850 Milliarden Euro. Das ist eine Summe, bei der viele Unionsabgeordnete schlucken mussten. Also da sagen, entscheidend ist einerseits, wofür wird das Geld verwendet, glaube ich. Wenn man sagt Investitionen, man tätigt daraus Investitionen, man investiert, also Beispiel, man baut eine Bahnstrecke und dann wird ein Ort ans Bahnnetz angeschlossen, beziehungsweise da kommt der Zug regelmäßiger, da siedelt sich Gewerbe an, dann steigen am Ende die Steuereinnahmen des Staates und diese Investition rentiert sich. Also sie führt sozusagen, also diese Schulden, da steht ja dann Gegenwert dahinter, die führen zu mehr Einnahmen. Dann ist das eine gute Investition. Beim Militär bin ich skeptisch, ehrlich gesagt. Denn das ist ja
gleich dazu zum Militär. Genau. Lass mich einen Satz noch dazu sagen oder einen Aspekt. Also was interessant ist dabei, ist, dass nach der Ankündigung dieser Verschuldung ist der Zinssatz für deutsche Staatsanleihen ja gestiegen von 2,5 auf 3%. Und er ist aber inzwischen wieder gesunken auf 2,6. Das heißt, das funktioniert einigermaßen. Es ist nicht so, dass diese Verschuldung dazu führt zu so einer endlosen Zinsspirale, sondern nach wie vor ist Deutschland gewissermaßen der sicherste Hafen und so weiter. Also das funktioniert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das wollte ich jetzt ein bisschen anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, Anna. Wir haben ja diese etwas debakelhafte Entscheidung und Diskussion um die Stromsteuer gehabt. Also kurz gesagt, um was es ging, also sowohl Union als auch SPD als auch Koalitionsvertrag steht drin, Stromsteuer ist nicht besonders viel. Aber
2 Cent pro Kilowattstunde.
Also sind so für so einen normalen Haushalt, ich weiß nicht, im Jahr
60, 70 Euro.
Sollte für alle abgeschafft werden. Dann hat aber Klingbeil festgestellt, das kostet 5 Milliarden im Jahr. Die haben wir nicht. Wir haben zwar für alles mögliche Geld, aber dafür jetzt eben nicht. Und dann war eben dieses, man macht es nur für produzierendes Gewerbe, nur für die Industrie. Das wirkte total schief. Und die Frage, die ich stellen will, ist, sehen wir da so ein bisschen, was du gerade, Pauline, gerade angespielt hast, sehen wir da so ein strukturelles Problem? Es ist, also die Schulden steigen, aber es ist trotzdem für bestimmte Sachen immer zu wenig Geld da.
Naja, also ich meine, wir sind in einer Rezession.
Naja, also wenn ich mal sagen darf, wenn man die Mütterrente nicht erhöhen würde jetzt, dann hätte man die Stromsteuer drin gehabt. Und also ich persönlich bin dagegen, dass die Mütterrente, obwohl ich auch 20 Euro mehr kriege im Monat, aber ich finde, das ist nicht in Ordnung, jetzt zu diesem Zeitpunkt des finanziellen Drucks die Mütterrente.
Da hat sich die CSU durchgesetzt, das steht auch im Koalitionsvertrag, die Mütterrente, das muss man kurz sagen, das ist die Ausweitung für die vor 1992, die Mütterrente gibt es schon, aber jetzt ist die Ausweitung für die...
Die bekommen jetzt auch 3 Rentenpunkte an.
Für die Kinder, die vor 1992 geboren wurden, das ist so ein Projekt der CSU, das kostet auch 5 Milliarden, das wird eingeführt, die Stromsteuer nicht. Aber wie gesagt, Ist das sozusagen, war das jetzt ein kommunikatives Versagen von Klingbeil und Merz oder erkennen wir hier was Größeres, nämlich einen permanenten Widerspruch, der diese ganze Regierung begleiten wird?
Also ich glaube wirklich, ne, wir sind jetzt gerade in einer Rezession, das Wirtschaftswachstum ist nicht da, wie es sein sollte. Das ist jetzt ein großer Fokus auch der Merz-Regierung. Und was sind die Hebel an, was sind die Möglichkeiten, die man hat als Staat? Man kann entweder Investitionen tätigen, das macht man. Man kann die Kosten für Unternehmen senken, auch das macht man, Unternehmenssteuer senken, Stromsteuer senken und so weiter. Und dann gibt es die Möglichkeit, die Sozialkosten gering zu halten oder runterzudrücken. Und an all diesen Hebeln, all diese Hebel betätigt man jetzt, aber aus linker Perspektive muss man natürlich fragen, okay, auf wessen Kosten?
Und man kann natürlich auch nochmal die Einnahmefrage stellen, aber soweit möchte ich jetzt nicht gehen. Also,
die haben wir schon öfters hier diskutiert,
ja,
Anna.
Natürlich, aber Paulina hat recht. Also ich denke, also um da auf deine Frage zurechtzukommen, ja, einerseits ist es natürlich ein strukturelles Problem. Also wir sehen sozusagen, nicht für alle Wünsche ist Geld da. Also die Koalition tragenden Parteien, also CDU, CSU und SPD, haben jede Menge teure Versprechen in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und man sieht an diesem Beispiel eben, nicht alle sind erfüllbar. Aber natürlich ist es auch ein kommunikatives Desaster, weil man hat ja im Koalitionsvertrag sich darauf festgelegt, dass die Stromsteuer für alle sinken soll. Also man hat nicht, also das ist eine semantische Feinheit. Da stand nicht, wir wollen die Stromsteuer senken, sondern wir werden die Stromsteuer senken. Also es war sozusagen ein Vorhaben, was überhaupt nicht strittig war und was dann zu Streit geführt hat. Und das war schon, also kommunikativ war das wirklich schlecht gelaufen, weil es geht nicht um große Summen, aber der Eindruck ist entstanden und das ist nicht nur der Eindruck, es ist so gewesen, die Regierung hat mal wieder ein Versprechen gebrochen und alle sind sauer. Kein Mensch redet darüber, dass die Bürgerinnen ja auch entlastet wurden bei den Netzentgelten oder bei der Gasspeicherumlage. Die SPD hat einen Riesenpunkt bekommen, indem sie das Rentenniveau gesichert hat. Das kostet 25 Milliarden Euro bis 2029. Alle reden nur über diese 5,4 Milliarden Euro, die jetzt sozusagen für den einzelnen Bürger wenig, aber insgesamt eine große Summe, weil immer Prinzip Gießkanne, die jetzt eben nicht kommen.
Ganz kurz, zur Gasumlage muss man sagen, das wird jetzt aus dem KTF, aus dem Klimatransformationsfonds finanziert. 3,4 Milliarden muss man dazu sagen.
Ist ja, ja genau, aber es wird
dafür
ja
dafür war der KTF eigentlich nicht gedacht.
Ist aber, nicht gedacht, aber insgesamt werden die Bürgerinnen ja auch entlastet.
Ich wollte noch was dazu sagen, weil wir beim Thema der Narrative sind. Vorsicht mit Entlastungsversprechen. Also es werden im Moment Entlastungsversprechen, die Stromsteuer gehörte dazu, wir sind aber in einer ganz anderen Situation. Die Krankenkassen haben Probleme, die Pflegeversicherung hat Probleme, die Rentner. Da kann man, es ist unverantwortlich, dass die Regierung ist nicht in der Lage, den Leuten mal zu sagen, welche Zumutungen denn tragbar sind und welche nicht sind. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Unterschied. Und jetzt da so ein Entlastungsversprechen, was gebrochen wurde, ist natürlich, passt auch nicht in die Zukunft, also weil in der Zukunft wird es ganz wichtig sein, überhaupt die Abgabenbereitschaft der Leute zu erhalten. Wenn wir keine Abgabenbereitschaft mehr haben, dann geht der Sozialstaat den Bach runter. Und deswegen kann ich nur sagen, Vorsicht mit Entlastungsversprechen und ein bisschen mehr vielleicht auch mal den Leuten sagen, was an Zumutungen möglicherweise auf sie zukommt.
Und trotzdem fragen sich ja die Leute zu Recht, warum gibt es diese Riesenentlastungen für Unternehmen, aber nicht für die normalen
Richtig.
Leute?
Richtig. Das ist natürlich dann auch die Verteilungsfrage. Die muss man genauso ansprechen.
Die müsste
selbstverständlich.
Man als Linke immer stellen. Ja, weil zum Beispiel Mütterrente, also klar ist das irgendwie gerecht für Frauen, also du findest, brauchst du nicht, aber viele finden, also ich habe meine Kinder früher bekommen, ich könnte doch auch 3 Erziehungsjahre angerechnet bekommen. Wenn man sagt, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, dann sollte das tatsächlich auch von allen bezahlt werden und dann muss man darüber reden, wer trägt eigentlich die Belastung. Tragen das eigentlich immer nur diejenigen, die die Beiträge bezahlen und die ganz normalen Arbeitseinkommen haben und davon Steuern bezahlen oder zieht man auch Leute da zur Pflicht, die Vermögen, große Vermögen besitzen, die Erbschaften machen und so weiter.
Ja, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, über die Mütterrente und ich glaube, die Idee wäre, das an Einkommen zu koppeln zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, eine
also
bessere Idee.
Nicht mehr Gießkanne sozusagen.
Nicht mehr Gießkanne. Aber Barbara, wenn ich das richtig verstehe, was du meinst, sagst, also keine Entlastungsversprechen mehr, das geht nach hinten los. Das könnte man so lesen. Also können wir uns Merz vorstellen in der Rolle von jemand, der so eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede hält? Also das fällt mir so ein bisschen schwer. Ich glaube, das passt gar nicht zu ihm. Das passt auch nicht zur deutschen Politik, muss man sagen.
Ich glaube, der hält alle Reden, wenn er denkt, das passt jetzt rein. Das und hilft
so die meisten Politiker.
Ja, also da denke ich, ist er. Aber ich denke halt an die 90er Jahre des vergangenen Jahrtausends, wo dann auch immer die Schuldenuhr, der Bund der Steuerzahler hat immer erzählt, wie viel Schulden wir jetzt abbezahlen und wie viel Zinsen. Und jetzt arbeiten wir ein halbes Jahr nur für die Zinsen und so weiter. Und dann kann der Diskurs komplett umschwenken. Und dann können wir wieder das haben, dass wir sagen, in der Krankenkasse steigen die Beiträge, aber nicht der Arbeitgeberbeitrag, sondern der wird entkoppelt. Der Zusatzbeitrag wird alleine von den Arbeitnehmern getragen. In der Pflege haben wir jetzt schon Kürzungsvorschläge. Die Pflegereformdebatte hat angefangen am Montag, wo einem die Ohren schlackern. Pflegegrad 1 soll wieder abgeschafft werden, ist ein Vorschlag und so. Also das heißt, da kommen wieder Debatten auf uns zu aus Sparrunden, die wir aus vergangenen Jahrzehnten kennen. Und das kann sein.
Und da du hast es gerade eben schon angesprochen, Vermögenssteuer. Es gibt eine Studie, ich glaube aus dem letzten Jahr, die zeigt, wenn Deutschland die Vermögenssteuer, das Vermögenssteuermodell der Schweiz übernehmen würde, hätten wir Mehreinnahmen von, ich glaube, es sind etwas über 70 Milliarden Euro im Jahr. Will man aber nicht machen.
Ja, das ist ein nach wie vor ungelöstes Problem, wo wir das hier im Bundestag schon oft besprochen und beklagt haben. Ich möchte hier einen ganz rauen Break machen, weil ich glaube, wir müssen noch sprechen über Außenpolitik. Das ist ein wesentliches Thema, es ist ein wesentliches Thema von Merz. Also Merz ist ein außenpolitischer Kanzler, ganz stark. Er hat ja angekündigt, Germany is back on the track. Deutschland ist also wieder auf Kurs oder wieder da als Player. Und also das war so eine vollmundige Ankündigung von ihm, so ähnlich wie mit dem Sommer, wo die Bürger merken werden, dass wie großartig diese Regierung arbeitet. Ja, wie sieht's aus? Ist Deutschland jetzt nach diesen verdrucksten Scholz-Jahren, wird jetzt wieder wahrgenommen auf der internationalen Bühne, ist ein strategischer Player, Merz, anerkannter, weitsichtiger Staatsmann, das ist ja so das Bild. Wie sieht es aus, Anna? Du warst ja mal mit Merz, glaube ich, in den USA, als er bei Trump war und genau, in Deutschland alle glücklich waren, dass er nicht über seine langen Beine gefallen ist im Oval Office und sich hat auch nicht fertig machen lassen.
Er saß ja, er war so ein bisschen der Nebendarsteller, weil da ging der Streit mit Elon Musk los und der deutsche Bundeskanzler, ja, ach, der war ja auch noch da. Aber er hat zumindest da nicht gepatzt und wir haben natürlich die außenpolitische Lage mit dem Krieg in der Ost, mit dem Krieg in der Ukraine, mit Trump, der sich aus die USA aus den internationalen Verpflichtungen lösen will und da total erratisch agiert. Und Merz ist performativ super gestartet, also mit dem Besuch gleich bei Macron, später bei Tusk, noch am gleichen Tag. Dann der gemeinsame Besuch in der Ukraine mit Keir Starmer. Also es wirkt schon ewig lange her, aber es war sozusagen ein ganz großer Bahnhof zu Beginn und mit Ankündigung, also Putin, wenn du jetzt nicht sofort einem Waffenstillstand zustimmst, dann werden wir aber hier wahnsinnige Sanktionen lostreten, das wirst du alles spüren. Ja, wenn man guckt, was ist eigentlich davon übrig geblieben, dann muss man sagen, leider recht wenig. Also es ist ähnlich effektiv wie zu Scholz-Zeiten, also bloß, dass die Worte eben ein bisschen verständlicher und markiger waren, aber gebracht hat es letztendlich wenig. Das liegt natürlich nicht nur an Merz, es liegt auch an Trump. Also ich würde sagen, 100% der diplomatischen Energie, nicht nur von Friedrich Merz, sondern aller Europäer, fließen derzeit da rein, dass man versucht, Trump irgendwie bei der Stange zu halten. Also da ist dann wenig, also man versucht, ihn irgendwie sich gewogen zu halten. Die Schleimspur, die diverse Europäer hinterlassen, ist riesig und man hat wenig greifbare Ergebnisse. Also und dass Germany, also oder Deutschland jetzt irgendwie ein Player ist, der sich aktiv ins internationale Geschehen einmischt, sieht man erstmal so nicht. Im Gegenteil, also wenn man sagt, man will die Europäer einigen und dann verdirbt man sich mit Polen, weil man irgendwie innenpolitisch, migrationspolitisch Akzente setzen will, eher, das ist ja eher kontraproduktiv.
Naja, Pauline.
Ich finde, das Stichwort Performance ist ganz gut, da gebe ich dir recht. Als Kanzler, der auf dieser internationalen Bühne auftritt, da macht er eine ganz gute Performance. Und ich finde, heute in seiner Rede hat er das irgendwie ganz gut aus Versehen auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wie viele Einladungen auf der internationalen Bühne er schon angenommen hat und ausgesprochen hat. Und das zeigt, dass jetzt die außenpolitische Wende Deutschlands eingeleitet wird. Also Einladungen auf internationaler Bühne anzunehmen und auszusprechen, ist jetzt nun mal etwas, was auch Olaf Scholz gemacht hat und jeder andere Bundeskanzler, jede andere Bundeskanzlerin. Also so richtig dahinter steht bisher noch nichts. Er konnte in seiner Rede nicht darauf eingehen, was er konkret erreicht hat. Und das liegt natürlich, du hast es ja schon gesagt, ganz klar an dieser Abhängigkeit von Trump. Also in all diesen Bereichen, sei es Ukraine, sei es Nahost und natürlich die Beziehungen zu den USA, auch NATO-Fragen, hat Merz eigentlich aufgrund dieses Zoll-Damoklesschwertes die ganze Zeit über ihm und über allen im Prinzip gerade steht, gar nicht die Möglichkeiten, sich da so dem Trumpschen Willen zu entziehen.
Ihr sagt, er ist performativ so gut, vielleicht auch eine Geschmacksfrage.
Performativ besser.
Besser als Scholz, ja.
Kommt der in der Außenpolitik auch auf Performance an. Also ich sage nicht, dass es unwesentlich ist.
Ja, ja. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Interessant finde ich aber, dass es eine diskursive Verschiebung bei Merz gegeben hat in Bezug auf die USA. Also als er angetreten ist, hat er davon gesprochen, wir müssen die Unabhängigkeit von den USA erreichen. Das hat er mehrfach gesagt. Das war auch ein großer Unterschied zu Scholz. Scholz, der immer gesagt hat, wir machen nichts ohne die USA, also das war ja so Transatlantiker, also in der DNA drin. Das war bei Merz anders, aber Merz ist im Grunde genommen, hat er in ein paar Wochen, man versteht nicht so ganz genau warum, seine Position hier verändert und ist mehr auf so einer Scholz-Linie, also Verlässlichkeit und betonen und wir müssen die Amerikaner im Boot halten und etc. pp., so wie du es gerade beschrieben hast. Ist das, zugespitzt gefragt, ist das vielleicht so ein Boomer-Problem, dass also die westdeutschen Boomer im Grunde genommen nicht kapieren können, dass es diese enge Verbindung zu den USA, die diese Rolle als Über-Ich, als Vorbild immer gespielt hat, schon in ihrer Kindheit, dass sie das einfach nicht verstehen können, dass die Welt im Grunde, diese Welt eigentlich vorbei ist?
Also zu viel Küchenpsychologie, aber weiß nicht, sprich mal für deine Generation, Stefan. Da ist, also ich kann diese Frage so nicht beantworten.
Also ich glaube, aber ich glaube, da ist was dran. Also das wäre jetzt einfach eine These.
Da
ja, Leute, die sozusagen so, doch, das war immer, also das ist ein westdeutscher Blick natürlich, ein ostdeutscher ist wahrscheinlich ein anderer. Aber für Westdeutschland waren die USA immer das Vorbild. Also was Kultur angeht, was Popmusik angeht, was der Weg nach Westen und so weiter. Die gesamte bundesdeutsche Erzählung ist mit den USA als Vorbild verkoppelt, würde ich sagen.
Aber warum
und natürlich
denn?
Ist es schwierig, davon zu lassen, das wollte ich
also
ansprechen.
Also ich widerspreche nicht deinem Bild, was wir von den USA denken und ob das auch eine Generationenfrage ist, dieses Bild. Ich glaube, dieser Move von Merz, nachdem Zelensky im Oval Office war und großes Gezeter und Trump verlässt uns jetzt und lässt uns da alleine stehen mit der Ukraine und wendet sich ab. Ich glaube, das war rein kommunikativ. Es war der Moment, es gab ein Window of Opportunity, um zu sagen, Trump ist nicht mehr verlässlich, wir müssen uns jetzt hier unabhängig machen, deshalb müssen wir jetzt die Schuldenbremse für Militär aufweichen. Ich glaube nicht, dass Trump je davon ausgegangen ist, so viel muss er wissen zu den transatlantischen Beziehungen, dass er je davon ausgegangen ist, dass Deutschland sich tatsächlich unabhängig machen kann. Worin besteht die Abhängigkeit zwischen Deutschland und den USA? Natürlich zum einen wirtschaftlich ganz stark, also mal abgesehen vom Binnenmarkt EU, ist natürlich die USA unser wichtigster Absatzmarkt. 9% unserer Exporte gehen in die USA. Zum anderen kommen natürlich, und da geht es um Schlüsselindustrien wie Pharma, Autoindustrie und so weiter. Und auf der anderen Seite sind auch die US-amerikanischen Investitionen in Deutschland sehr wichtig. Und auf der anderen Seite geht es natürlich um den NATO-Schutz, also die USA als nuklearer Schutzgarant für die USA und das, für Europa und Deutschland. Und das kann man aktuell auf mittel- und kurzfristige Sicht nicht aufgeben und man will es auch nicht.
Also ich wollte nochmal sagen mit den Boomern, das stimmt natürlich schon, dass der westdeutsche Boomer, dass die Enttäuschung, die in den USA war ja auch das Land so Hippie und Woodstock und so weiter. Und ich sehe da also in meinem Bekanntenkreis der über 60-Jährigen auch Schocks, auch welche, die ja in die USA ausgewandert sind. Das ist wie eine Ehescheidung nach 50 Jahren und plötzlich denkt man hat den Partner eigentlich nie gekannt. Man hat sich da nur was vorgemacht. Also das ist schon dramatisch. Ich denke aber bei Merz, soweit ich das beurteilen kann, ist es einfach auch eine Angst, dass Deutschland dann in eine Vorreiterrolle gerät, was die Militärausgaben für die Ukraine betrifft. Und da würde ich auch Angst kriegen und sagen, nee, es geht gar nicht ohne die USA.
Nee, natürlich. Das gibt natürlich eine Rationalität. Das wollte ich damit gar nicht andeuten. Also natürlich gibt es ein rationales Agieren von europäischen, deutschen Regierungen zu gucken, dass die USA weiter Waffen an die Ukraine liefern. Ja. Natürlich.
Also es gibt diese realen Abhängigkeiten, dass über das Psychologische hinaus, die nicht einfach zu ersetzen sind. Also das Militärische, also Schutzmacht USA, Stichwort atomare Schutzmacht vor allen Dingen. Dann die ganze Aufklärungsinfrastruktur, also was wissen wir sozusagen über diejenigen, die uns nicht freundlich gesinnt sind und so weiter. Das also stellen zum Großteil die USA. Und es gibt einfach keinen Plan B. Es gibt keinen Plan B. Und selbst diejenigen, die sagen, also selbst die Linken, die immer gesagt haben, wir brauchen europäische Sicherheitsordnung unter Einschluss Russlands, davon ist überhaupt nichts mehr zu hören, außer vielleicht vom Wagenknecht, von der Wagenknecht-Partei. Aber es gibt einfach keine Alternative zu der bestehenden Ordnung.
Ja, aber das ist ehrlich gesagt ein Satz, der nie stimmt. Es gibt keine Alternative zur bestehenden Ordnung.
Na, sag mal.
Keine kurzfristige.
Ja, dann sag mal. Also dann bin ich mal gespannt, welche Alternative siehst du denn gerade?
Ich glaube, also dass wir, wenn jemand wie Merz sagt, ich bin außenpolitischer Kanzler, Deutschland soll eine Führungsrolle in der EU spielen, Deutschland soll die stärkste Armee, konventionelle Armee in Europa haben. Also dass diesen, und zwar sehr massiv, so massiv wie selten ein deutscher Kanzler, die Führungsrolle in Europa beansprucht, dann kann man doch von dem erwarten, dass der jetzt nicht nur irgendwie über die nächsten Wochen oder Monate denkt, sondern dass der versucht, strategisch zu denken, wie ist denn Europa und Deutschland aufgestellt in diesem Prozess der wahrscheinlich unvermeidlichen Loslösung von den USA.
Welche Alternative siehst du denn?
Du musst natürlich europäische Verteidigung und europäische, das geht, reicht von Drohnenabwehr bis zu Geheimdiensten, versuchen, das unabhängig von den USA zu entwickeln. Das dauert 10 bis 15 Jahre. Und das sehe ich im Moment nicht, dass das passiert. Das würde aber zu so einer europäischen Führungsrolle, die da also sehr offensiv beansprucht wurde, meiner Ansicht nach passen, das als Thema.
Aber wenn man diesen Schritt wirklich gehen würde, würde Trump uns einen reinwürgen. Also ich glaube, das ist ja genau, die Abhängigkeit von den USA hat sich mit Trump grundsätzlich nicht geändert. Die bestand auch schon unter Biden und unter Obama. Aber was sich geändert hat, ist, dass Trump natürlich wirklich diese Außenpolitik mit der Brechstange macht. Also, dass er sehr auf Hardpower statt Softpower setzt oder nur auf Hardpower setzt. Das heißt, er drückt im Prinzip seine Interessen durch mit zwei starken Hebeln, die er eben hat. Zum einen natürlich, wir erheben Zölle. Eigentlich war das gar kein so dummer Move von ihm. Also zumindest außenpolitisch gedacht. Er hat am Anfang diese Ansage gemacht, wir erheben so und so viele Zölle für alle Länder. Und jetzt kann er das die ganze Zeit über den Köpfen halten und sagen, wenn ihr nicht macht wie ich. Und das tut er ja auch konkret. Und auf der anderen Seite hat man natürlich, dass er dann sagt, wenn das Land, das nicht 5% NATO-Ausgaben hat, das wird von uns nicht geschützt. Also das ist ja wirklich, da sitzt die USA einfach am längeren Hebel und er nutzt es sehr schamlos aus.
Ich wollte noch was sagen zu dem Thema Boomer. Also die Boomer und Boomerinnen, die fallen ja von einer Ohnmacht in die andere. Das ist ja nicht nur, dass die USA wegfallen. Jetzt redet man über die Wehrpflicht. Und ich kenne also 60-Jährige, die sagen, also in der heutiger Sicht würde ich nicht mehr verweigern. Man kann nur nicht mehr sagen, man verweigert, ne? Und das, und dann jetzt kommt noch die Israel-Frage dazu.
Ja.
Also da ist so viel im,
ja. Naja, die Boomer müssen ja nicht an die Front. Das müssen ja wir.
Nee, aber nein. Aber die Frage, denn wie stehst du zum Militär? Das meine ich jetzt. Ne?
Also das Weltbild hat Risse bekommen. Aber Israel ist das nächste Stichwort, finde ich, weil das ja ein wesentlicher Konflikt ist jetzt in dieser schwarz-roten kurzen Regierungszeit, diese Eskalation mit dem Iran. Das Wording von Merz war ungewöhnlich für einen deutschen Kanzler, also Drecksarbeit, dass Israel die Drecksarbeit macht, indem sie die iranischen Atomanlagen angreift. Gleichzeitig war es, glaube ich, so, dass als die USA dann eingestiegen sind in diesen Konflikt, Merz das vorher nicht wusste, der ist dann informiert worden darüber, also es gab keine Absprachen. Ja, wie seht ihr diese Haltung der deutschen Regierung zu Israel in diesem auch in Gaza ja, auch in der Westbank eskalierenden Konflikt?
Also ambivalent, und ich verstehe sie ehrlich gesagt auch gar nicht. Du hast richtig gesagt, also das Wording Drecksarbeit war ungewöhnlich. Gleichzeitig hat er ja auch einen kommunikativen Shift vollzogen, als er ganz offen Israel kritisiert hat in Bezug auf seinen Krieg auf den Krieg in Gaza. Er hat ja gesagt, ich verstehe nicht, was das Ziel der Israelis da ist. Und das war, also man hat bisher vermieden, Israel öffentlich zu kritisieren. Man hat gesagt, die Kritik, die hebt man sich für die Gespräche für die bilateralen Gespräche hinter verschlossenen Türen auf. Da sagt man klare Worte, aber öffentlich betont man immer, wir stehen an der Seite Israels. Und Merz hat diesen Konsens aufgebrochen, indem er gesagt hat, öffentlich, also was ihr da macht, das ist nicht in Ordnung. Gleichzeitig hat er sich dann wieder an die Seite Israels gestellt und gesagt, das ist richtig, was ihr macht, Drecksarbeit und so weiter. Und ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, was die Linie jetzt der Bundesregierung in Bezug auf Israel anbelangt.
Ich habe den Eindruck, so ein bisschen analog zu dem Verhältnis zu den USA, dass es da auch so eine diskursive Verschiebung gegeben hat. Dieser Satz von Merz, den du gerade angesprochen hattest in Bezug auf Israel, hätte man von Scholz so nicht gehört. Gab auch Johann Wadephul, der Außenminister, der am Anfang mal die Bemerkung hat fallen lassen nach Gaza. Also man müsste mal reden über die Waffenlieferungen an Israel. Das ist jetzt alles verschwunden. Dobrindt fährt zu Netanjahu, schüttelt ihm die Hand und sagt, wir gemeinsam im Kampf gegen den Terror plus Drecksarbeit. Also innerhalb von Wochen ist offenbar diese eher skeptische, kritische Haltung Israel gegenüber vollkommen umgekippt, ohne dass richtig nachvollziehbar ist. Für mich, warum eigentlich? Hast du da eine Erklärung für, Pauline?
Ich würde von Anfang an sagen, dass diese Kommunikation, dass man da ein bisschen kritischer ist. Ich glaube, man hat so ein bisschen versucht, okay, Deutschland steht hier total in der Sideline. Also in dem ganzen Thema Nahost hat Deutschland einfach überhaupt nichts zu melden. Das muss man mal so klar sagen. Sie sind bei keinen Verhandlungen dabei, sie spielen keine Rolle. Die Rolle, die Deutschland eingenommen hat, ist trotz der Kriegsverbrechen, die dort passieren im Gazastreifen, trotz der Vertreibung, die wir in der Westbank sehen und so weiter, Waffen zu liefern, aber auch nur als zweitwichtigster Unterstützer. Am wichtigsten ist natürlich die USA. Deutschland hat einfach ehrlich gesagt nicht so ganz viel zu melden. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass es auch hier Abhängigkeiten gibt. Die sind zum einen durch Zusammenarbeit mit Israel bestimmt. Wirtschaftliche Faktoren spielen hier gar nicht so eine große Rolle, auch wenn sie nicht komplett weg sind. Aber auch militärische Zusammenarbeit ist extrem stark, auch gerade was das Thema
Iron Dome
angeht. Genau, was das Thema Verteidigung angeht. Wir haben den Iron Dome bestellt für 3,4 Milliarden Dollar vor, ich glaube, 3 Jahren war das. Der ist immer noch nicht geliefert worden. Das wäre total wichtig für unsere Verteidigung. Das sind aber jetzt nur so einzelne Punkte. Es gibt total viel Zusammenarbeit, was Sicherheit und Geheimdienste angeht. Und natürlich auch hier nochmal, USA ist die wichtigste Schutzmacht Israels. Trump hat den Staaten, die versucht haben, Palästina anzuerkennen, was ja mal ein Schritt wäre, wenn man sagt, man will die Zwei-Staaten-Lösung, wir erkennen Palästina an. Diesen Staaten hat Trump mit Zöllen gedroht.
Also ich sehe ehrlich gesagt den kommunikativen Shift auch im Zusammenhang mit dem, wie Trump sich verhält. Er hat ja Netanjahu demonstrativ erstmal die kalte Schulter gezeigt, als er auf seiner Golfreise da war. Also das ist ja total ungewöhnlich, dass man Katar, die Emirate besucht und dann überhaupt nicht in Israel vorbeischaut, ja, sondern sozusagen drüber hinwegfliegt. Und als die USA sich dann an die Seite Israels gestellt haben im Krieg gegen den Iran, sie gesagt haben, wir schicken da ebenfalls unsere bunkerbrechenden Raketen. Da war sozusagen die Bundesregierung auch wieder voll an der Seite Israels. Also es ist quasi auch so eine devote Haltung von wegen, wir machen uns jetzt unabhängig von den USA. Nee, wir machen alles, um Trump möglichst nicht gegen uns aufzubringen, beziehungsweise ihm zu zeigen, wie loyal wir doch in allen Belangen
sind. Das ist doch jetzt wirklich ein relativ vernichtendes Urteil über diesen selbsternannten außenpolitischen Kanzler zu sagen. Also außer devot sein gegenüber Trump in der Hoffnung, dass man ihm günstig stimmt, dass er nicht so verrückte Sachen macht, wie man befürchtet. Muss, ist doch keine außenpolitische Linie. Also, oder schwierig.
Vielleicht das Einzige, was er tut. Also, ich nehme ja wirklich sehr selten jemanden wie Friedrich Merz in Schutz. Vielleicht ist es das erste Mal, aber mir würde jetzt, außer man hat wirklich ganz krasse Verschiebungen in der deutschen Stellung in der Welt, würde mir jetzt gar nicht einfallen, was er sonst machen sollte.
Ja. Was hat Merz eigentlich in der Hand?
Ich würde sagen, einen anderen argumentativen Vorschlag machen zu dem, was du gerade gesagt hast, Pauline. Ich glaube nicht, also da kann man ja so ein bisschen draus lesen, naja, Deutschland kann nichts machen. Also spielt sowieso kein Player in Nahost, spielt keine Rolle. Man kann Hände in den Schoß legen, ist eh wurscht. Ja. Nur eine Frage, welches Wording man gerade ästhetisch irgendwie bevorzugt. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die deutsche Haltung zu Gaza, also Deutschland ist ja so eine Softpower-Nation, dass das enorme Kosten hat im globalen Ansehen für Deutschland. Das ist der klassische Doppelmoral des Westens. Ja, also in der Ukraine, das hält man für einen zentralen Weltkonflikt und Gaza ist irgendwie wurscht, da können die machen, was sie wollen, inklusive ethnische Säuberung und so weiter. Das ruiniert das deutsche globale Ansehen. Und natürlich ist es im bescheidenen Maße möglich, im EU-Rahmen zu versuchen, Einfluss auf Israel zu nehmen. Ich glaube auch, dass das wahnsinnig schwierig ist im Moment, aber dass Deutschland diese klassische Rolle spielt wie immer, nämlich immer nur auf der Bremse zu stehen und noch nicht mal mehr diese Baerbock-Linie zu verfolgen. Also zu sagen, Baerbock hat das ja immer schärfer kritisiert, zumindest verbal, was in Gaza passiert. Auch das ist jetzt irgendwie weg. Also ich finde, das ist ein absolut fatales Bild.
Absolut. Also ich stimme dir vollkommen zu, dass es absolut fatal ist. Die Frage ist nur, was könnte eigentlich Deutschland machen? Wenn Deutschland wirklich, wie es ja immer noch sagt, wir setzen uns für eine Zwei-Staaten-Lösung ein. Und das sind leere Worte. Wenn man das wirklich konsequent, moralgeleitet machen wollte, dann müsste man jegliche Unterstützung für die israelische Besatzung, die illegale israelische Besatzung des Westjordanlands und den Krieg in Gaza aussetzen. Dazu ist man nicht bereit. Und warum nicht? Da geht es nochmal um Interessen. Also ich glaube, dass das deutsche Interesse in dieser Sache, kann man jetzt nochmal drauf eingehen, was das eigentlich ist, aber das übertrumpft einfach den Willen, sich da für eine moralische Lösung.
Ich denke, die Nicht-Thematisierung von Kriegsverbrechen, die ja passieren, ist natürlich was, was eigentlich nicht entschuldbar ist. Ganz einfach. Und das sind das, was wir am Anfang gesagt haben, mit den Narrativen, die hier möglich sind, die früher nicht möglich waren. Und einen solchen blinden Fleck jetzt zu machen, das ist schon unglaublich, wie die das durchhalten.
Und um nochmal auf Friedrich Merz zurückzukommen, also weil du sagst, man könnte anders auftreten, wir nehmen Merz nicht in Schutz. Ich glaube, es war sozusagen nur aus versuchen zu erklären, warum er so handelt, wie er handelt. Ja, weil er sich sozusagen mehr davon verspricht, wenn er Trump gefällig, also sich sozusagen gefällig gegenüber Trump sei, als wenn er ihm die Stirn bietet. Angetreten ist er mit einer anderen Rhetorik. Und im Bundestag trumpft er natürlich auch mit einer anderen Rhetorik auf, wenn er sagt, wir werden wieder wahr und ernst genommen. Und ich glaube, wenn man ihn an seinen eigenen Ansprüchen misst, dann muss man sagen, da ist die außenpolitische Bilanz bis jetzt relativ dürftig. Außer er hat Schlimmeres verhindert.
Was ich interessant finde, das ist vielleicht eine kosmetische Sache, eine narrative Sache. Annalena Baerbock hat ja gesagt, wir machen wertegeleitete und feministische Außenpolitik. Und sie ist daran gescheitert, dass die Deutschen, also Hardpower oder die deutschen Interessen am Ende meistens die Moral übertrumpft haben, eben bei der Gaza-Frage zum Beispiel, ganz offensichtlich bei der Gaza-Frage. Und was ich interessant finde, ist, dass Merz und Wadephul sich das gar nicht mehr, diesen Anspruch gar nicht mehr haben. Sie sagen nicht, wir machen wertegeleitete Außenpolitik. Sie sagen, wir machen interessengeleitete Außenpolitik. Und damit tut man sich, glaube ich, einen Gefallen, gerade mit Netanyahu als engsten Verbündeten auf der einen Seite und Trump als engsten Verbündeten auf der anderen Seite. Dieses Moralnarrativ kann man eigentlich gar nicht mehr aufrechterhalten. Und ich stelle mir dann so ein bisschen die Frage, was für eine Rolle spielt denn Moral überhaupt in der Außenpolitik? Die Frage können wir jetzt nicht durchdiskutieren.
Die können wir nicht durchdiskutieren, aber ich denke schon, dass es im deutschen Interesse eigentlich ist, eine regelbasierte Ordnung, also eine völkerrechtlich gestützte Ordnung aufrechtzuerhalten. Und dazu gehört eben auch nicht zu sagen, nicht mit Netanyahu die Hand zu schütteln, wie Dobrindt gemacht hat, und zu sagen, wir arbeiten gemeinsam gegen den Terror. Also das ist ein krasser Widerspruch. Genauso wie ein krasser Widerspruch, fand ich, war diese einfach zu sagen, ja, Völkerrecht interessiert uns nicht. Hier geht es darum, den Iran zu bekämpfen und da sind alle Mittel recht.
Es geht nur noch um die Frage der Legitimität, nicht mehr um die Frage der Legalität.
Also mit der Moral, ich weiß nicht so genau, ob Moral da wirklich der ganz treffende Begriff dafür ist, sondern ich glaube, Deutschland müsste eigentlich ein Interesse daran haben, Völkerrecht nichts weiter zu beschädigen. Das ist ja schon beschädigt genug.
Dann müsste man sich aber dafür einsetzen, dass die israelischen Kriegsverbrechen dementsprechend verfolgt werden. Man müsste sich dazu bemühen, die Besatzung des Westjordanlands wirklich zu beenden. Man müsste sich gegen Trump stellen, der dann Iran bombardiert. Also ich glaube, da kommt man auch wieder in eine Zwickmühle, aus der zumindest nicht hervorgeht, dass Deutschland sagt, wir bekennen uns klar zum Völkerrecht. Und hier auch wieder, da sehen wir gerade, wir kommen wieder ganz klar in die Situation, die Macht des Stärkeren ist gerade, was zählt, nicht das Völkerrecht. Und Und Deutschland ordnet sich dem gerade unter.
Ja, und das ist ja im Prinzip auch mit dem Wording interessengeleitete Außenpolitik verbunden. Also Interesse, ja, genau. Wenn es mein Interesse ist, mich über das Völkerrecht hinwegzusetzen und ich kann es, dann ist es auch legitim. So. Und wenn, und alles, was sozusagen, wo man sagt, das ist aber jetzt rechtlich nicht okay. Es ist nicht okay, territoriale Grenzen zu verletzen. Es ist nicht okay, Konflikte mit Gewalt zu lösen. Und es ist nicht okay, Hunger als Waffe einzusetzen. Und wenn man dann zulässt, dass man sagt, man bewegt sich von einem juristisch verbindlichen Rahmen, der eigentlich für alle gelten sollte, hinweg und macht das zu einer Frage von Moral. Also zu einer subjektiven Frage, wo man irgendwie also quasi aus dem Gefühl hinweg entscheidet, ob das jetzt richtig oder falsch ist, dann hat man eigentlich schon verloren. Ja.
Aber diese Moral, um das nochmal zu sagen, ich meinte auch gar nicht, dass jetzt die Außenpolitik moral geleitet war, aber man hat das immer so ein bisschen als so narrativen Überbau benutzt, um das, was wir eben machen, aus Interessen zu legitimieren. Und damit hat man aufgehört mit diesem Narrativ.
Lass uns mal eine kleine Schlussrunde machen und ein bisschen nach vorne gucken. Also die Schwarz-Rot ist ja so angetreten als so eine pragmatische Regierung, man löst Probleme, ne, deutsche Tradition, Pragmatismus, die Mitte. Und was glaubt ihr nach diesen 70 Tagen mit Blick auf die Zukunft dieses Jahr? Kommt da noch was? Ist das ein Erfolgsmodell oder ist es im Grunde genommen für diese Problemfülle, die wir jetzt hier nur angerissen haben, einfach im Grunde genommen zu wenig, weil zu ideenlos? Große Frage am Ende, kurze Antworten.
Es hängt so ein bisschen von der wirtschaftlichen Entwicklung auch ab in den nächsten Jahren, denke ich. Und von der militärischen Entwicklung, also global gesehen.
Ja, ich glaube, am Koalitionsausschuss und im Streit um die Stromsteuer hat man schon gesehen, dass es, wie sagt jemand aus dem Kanzleramt, dass es auch ziemlich rumpeln kann. Also es lief etwas rumpelig. Und das war meines Erachtens auch so ein Vorbote dafür, dass es noch ganz schön rumpeln kann in dieser Koalition. Und die Union ist da so ein bisschen, also Friedrich Merz, am Anfang Opfer ihrer eigenen Erzählung geworden, dass man ja einfach nur vernünftig Probleme lösen muss, dann klappt's schon, ja. Und nicht so, wenn Olaf Scholz kein so großer Dilettant gewesen wäre und die Grünen nicht die ganze Zeit mit ihrer woken Ideologie dazwischen, dann wäre alles viel besser gelaufen. Und so einfach ist es nicht. Es gibt für diese komplizierte Welt keine einfachen Lösungen.
Ich habe vielleicht gar kein so tolles Schlusswort, aber ich muss mich gerade erinnern an einen schönen Moment aus der Bundestagsdebatte heute. Friedrich Merz hat darüber geredet, dass wir jetzt diese Investitionen brauchen und anders geht es gar nicht in Milliardenhöhe und das belastet zwar den Haushalt auch nochmal mit Zinsen und so weiter, aber wir brauchen das jetzt. Und Robert Habeck, natürlich unser ehemaliger Wirtschaftsminister der Grünen, saß da und hat gegrinst. Mit sehr viel Genugtuung, weil das nämlich genau das war, was er die ganze Zeit gepredigt hat. Und Merz hat gegen ihn aufgrund genau dieser Forderung gewettert. Und ich finde, das bringt vielleicht ein bisschen auf den Punkt auf ganz verschiedenen Bereichen, dass er ähnliche Zwänge hat, wie auch schon die Bundesregierung vor ihm. Und der Spielraum, den er hat, um sich damit zu profilieren, ist doch relativ klein.
Du meinst, die Grünen schauen jetzt zu beim Scheitern der schwarz-roten Regierung und sehen froh, dass sie nicht mehr dabei sind.
Die sehen natürlich, dass sie mit den, finde ich richtig, dass sie mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben und natürlich, dass ihre Spielräume nicht so groß sind, ja.
Ja, natürlich. Ich meine, das war natürlich, also das ist, wenn die Union das wirklich geglaubt hat, was du gerade da angedeutet hast. Also wenn man seiner eigenen Propaganda glaubt, ist man natürlich auf dem Holzweg. Und das merken sie jetzt wahrscheinlich. Gut, ja, das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Chanset Ispinar für die Redaktion. Fragen und Kritik, wenn ihr welche habt, wie immer gerne an bundestalk@taz.de. Und wenn ihr Geld für uns über habt, ist es natürlich auch gern gesehen, über Taz zahle ich. Bis dann und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.